Pergum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast
Vatikangeflüster,
auch für Atheisten. Donnerstag, 19. März 2026.
Hallo Heike.
Hallo Andreas.
Na, was denkst du, wo ich war?
Ja, ich meine, Halleluja, Halleluja. Wo warst du? In der Kirche, in irgendeiner Kirche, vermutlich in Rom. Gehst du eigentlich jeden Sonntag in irgendeine Kirche?
Naja, sagen wir so, beruflich fast schon jeden Sonntag. Also so, das lässt sich schwer vermeiden. Aber diesmal habe ich mir was ganz Besonderes gegönnt, weil der Papst hat etwas gemacht, dass wenn das Päpste tun, ist es irre, irre spannend, weil er ist in eine ganz kleine Gemeinde gefahren am römischen Stadtrand.
Wir haben doch schon mal über irgend so ein Viertel in Rom, so am Stadtrand oder so gesprochen. Wie hieß das auch noch?
Tor Pignataro, das ist wirklich sehr besonders.
Okay, gut.
Da leben ganz viele Migranten. Warum ist das so spannend? So spannend ist es ganz einfach, weil du warst ja in der Peterskirche mit mir zusammen. Hast neben mir gestanden, ganz spannend, und hast den Papst an uns beiden vorbeigehen sehen, während Tausende von Menschen in dieser riesigen Kathedrale waren.
Und der war nicht weit weg, du, der lief da so direkt. Du wusstest natürlich als Experte, wo sind die besten Plätze. Einige rennen ganz nach vorne und kriegen den Papst dann aber kaum zu sehen. Und wir saßen so in der Mitte, so am Gang, und zack, kam er da, so hätte ich fast die Hand schütteln können.
Genau. Und jetzt, das ist das große Problem, ist, dass die meisten Menschen, also nahezu alle Menschen, die nach oben kommen, das Problem haben, dass sie den Papst so wie du in dieser riesigen Kathedrale sehen. Dann geht er zwar relativ nah an ihnen vorbei, oder aber während der Generalaudienzen, da sind auch 40.000, 50.000 Menschen auf dem Platz, oder in der Halle sind es auch Zehntausende. Also ist es immer so, dass der Papst, wo immer er auch ist, ist ja auch logisch, ob in Rom oder in Sydney oder in Paris oder was weiß ich, Tausende von Menschen kommen. Es gibt nur eine Möglichkeit, dem Papst wirklich sehr, sehr nahe zu sein, wenn man das gerne möchte. Und das ist, wenn der Papst eine Gemeinde besucht, und zwar am Stadtrand. Also wenn der Papst jetzt eine große Kirche besucht in Rom, Santa Maria Maggiore zum Beispiel, oder was weiß ich, in den Lateran fährt, sind auch Zehntausende von Menschen da, ist ja klar. Aber weil der Papst ja auch sozial denkt und sozial sehr engagiert ist, fährt er nicht nur in die großen Kathedralen in der römischen Innenstadt, sondern wirklich auch in Pfarreien, die sind aus unserer Sicht, die wir im römischen Stadtzentrum leben, wirklich sehr, sehr weit weg.
Okay, also dann aber weiß man das vorher? Sprich, wenn er sagt, ich gehe da irgendwie ganz am Rand in diese kleine Minikirche, da habt ihr, dann denken einige Leute, die mitten in Rom in ihrer Villa wohnen, denken, oh, mit dem wollte ich schon immer mal ganz nah sein, und dann fahren die da hin und nehmen den Leuten, die da wohnen, den Platz weg, oder ist das so eine spontane Aktion?
Nein, das ist keine spontane Aktion, das wird so lang vorher angekündigt, und ich habe ganz früher, also da rede ich noch über das Ende der 80er Jahre, auch immer gedacht, das hat gar keinen Sinn, dahin zu fahren, weil wenn also der Vatikan ankündigt, der Papst ist in dieser oder jene Gemeinde am Ende der Welt, da kommen dann auch Zehntausende Leute aus der Innenstadt hin. Das ist aber nicht so.
Sondern also nur die du gehen, aus der Innenstadt.
Nur
du,
nicht nur ich, aber es sind sehr wenige, wirklich sehr, sehr wenige, also 3, 4, mehr sind das nicht.
Okay.
Weil es ist erstens sehr weit weg, zweitens, es ist an einem Sonntag, wo die Leute dann sowieso schon in der Kirche waren oder aber spazieren gehen oder alles das tun, was du auch an einem Sonntag tust, Kekse backen, den Hund streicheln, was auch immer.
Genau, die Kekse backen und Hund streicheln, genau. Meine Schwester lacht sich jetzt tot an dieser Stelle, aber gut, das, ja,
okay. Erzähl
weiter. Stell dir weiter meinen idealen Sonntag vor.
Backst du keine Kekse?
Und doch, vor Weihnachten backe ich. Lass ich mal meine Kinder Kekse backen. Ja, und Hund habe ich auch nicht. Eine Katze könnte ich streicheln.
Achso. Also, was machst du am Sonntag?
Am Sonntag lange Frühstück mit meinem Mann, und die Kinder kommen aber noch viel später dazu. Obwohl, jetzt letzten Sonntag waren die auch früh wach, da haben wir endlich mal wieder zu viert gefrühstückt lange. Das war schön. Und ansonsten, ja, ich gehe tatsächlich auch mal einfach spazieren oder unternehmen wir auch irgendwas. Aber nichts, also aber Kekse backen und Hunde streicheln, das steht ganz hinten. Aber ist egal. So, wir lenken ab. Also Papstmesse. Also dieses Halleluja gerade, ich fand, das klang jetzt gar nicht so nach Mini-Provinz irgendwas Kirche. Wenn ich so an meine ostfriesischen Gottesdienste denke, die klingen jetzt nicht so. Da kommt dann höchst so der Posaunenchor, und dann, aber so ein schönes Halleluja.
Ja, die singen also ganz schön, ja. Aber wie gesagt, die Kirche strengen sich natürlich auch an. Und ich hatte halt gesehen, Papst fährt nach in das Viertel, das heißt Casal de Pazzi. Die Kirche heißt Sacro Cuore di Gesù. Schon Casal de Pazzi ist auf Italienisch ziemlich lustig. Was heißt? Das heißt nämlich Häuschen der Irren.
Das finde ich gut. Und du mittendrin, ja?
Ja, ich dachte schon, Papst im Häuschen der Irren ist ja irgendwie lustig. Und ja. Ich habe dann auf den Stadtplan geguckt und das ist wirklich so weit weg, dass ich dachte, da ist kein Mensch. Ich habe dann an dem Sonntag sehr früh, ich habe eigentlich, du weißt ja, ich fahre immer mit dem Fahrrad.
Ja, ich wollte gerade fragen, bist du mit dem Fahrrad hin? Früher hattest du mal eine Vespa, hast du die nicht noch? Wir sind zu zweit mal auf der Vespa durch Rom geprägt.
Ja, ich weiß.
Wir waren sehr jung. Ja.
Ich weiß, ich habe meine himmelblaue Vespa, die hatte auch einen Spitznamen, die hieß Lilly. Ja. Die habe ich geliebt, die habe ich wirklich heiß und innig geliebt. Ich bin wirklich 3 Jahrzehnte lang in Rom Vespa gefahren. Ich glaube, ja. Ich dürfte einer der besten Vespa-Fahrer der Rom sein. Ich habe es auch einmal in die Zeitung geschafft sogar, weil ich habe morgens, wenn ich ins Büro gefahren bin, immer an dem gleichen Kiosk in Rom angehalten, habe da die Zeitung gekauft und kurz vorher in einer Bar einen Becher mit Cappuccino, weil zum Frühstücken, also zum Zeitungslesen und Arbeiten, wollte ich immer einen Kaffee haben und den habe ich immer zwischen meinen Füßen auf der Vespa balanciert.
Und natürlich.
Wirklich? Das war ganz toll. Der kippt auch nur, ich habe das so mittlerweile dann so gut gekonnt, dass der auch nicht überschwappte.
Ja.
Aber wie gesagt, meine Vespa.
Und damit kommt man in die Zeitung? Nein.
Ja, mich hat der Kioskverkäufer, der also mich jeden Morgen mit der Zeitung und dem Cappuccino gesehen hat, der hat dann irgendwann mal von einer römischen Tageszeitung, der Mr. Giros, dann befragt worden, wer sind denn eigentlich ihre verrücktesten Kunden? Hat er gesagt, da kommt so ein Deutscher jeden Morgen und der balanciert auf seiner himmelblau angemalten Vespa zwischen den Füßen immer einen Plastikbecher Cappuccino und super. Hat dann einen riesen Stapel Zeitungen unterm Arm, die er bei mir kauft.
Ah,
aber wir lenken ab.
Also wir lenken schon wieder ab. Wir wollten ja direkt in die Kirche fahren. Und zwar mit dem Fahrrad? Nein, mit Fahrrad, nein, mit
das,
Helm?
Das, also nein. Ich hatte nach der Kirche dann noch einen Termin, habe mir das dann angeguckt, habe gesagt, nee, also das ist auch für mich wirklich viel zu weit mit dem Fahrrad. Das bin dann mit dem Auto gefahren, was ich normalerweise nie machte. Und das ist ein Wabonk-Spiel. Also das ist hochriskant aus einem ganz einfachen Grund. Wenn der Papst egal wohin fährt, sperrt die Polizei in der Regel das ganze Viertel ab.
Ja.
Dann passiert jedes Mal das Gleiche. Du fährst also schon eine halbe Stunde, 40 Minuten aus Rom raus und stehst dann irgendwann vor einer Polizeisperre und dann sagst du dem Polizisten, und jetzt? Und dann sagt er, ja, sie können hier parken und den Rest zu Fuß gehen und dann gehst du 4, 5, 6 Kilometer.
Ah, du brauchst so ein Klapprad. Du brauchst so ein kleines Klapprad, das tust du hinten rein und dann fährst du von deinem Fahrrad weiter.
Ja, manchmal stoppen dich an der Sperre, mit dem Fahrrad darfst du dann auch nicht weiterfahren, sondern wirklich nur zu Fuß gehen. Dann gibt es ganz harte Sperren, da musst du nachweisen, dass du in dem Viertel wohnst. Und wenn du das nicht kannst, lassen die dich nicht durch. Also das ist manchmal, kommt immer so ein bisschen auf die gerade angespannte Sicherheitslage an. Aber wenn zum Beispiel es viele Attentatsdrohungen gibt, das passiert immer wieder mal, oder die Polizei von einer hohen Attentatsbedrohung ausgeht, dann sperren die das ganze Viertel ab. Und dann darfst du, wenn der Papst kommt, nur rein, wenn du mit deinem Ausweis nachweisen kannst, dass du dort wohnst. Sonst kommst du da nicht rein.
Mhm.
Das alles hatte ich befürchtet, steig also in mein altes Auto und fahre hier aus Trastevere, das ist ja, wie du weißt, mitten in der Stadt,
ja.
Über die Tiburtina, das ist eine Straße, die führte im antiken Rom in die schöne Stadt Tibur in den Bergen. Über diese Straße fährst du also und fährst und fährst und fährst und fährst. Fährst an einem römischen Großfriedhof vorbei, fährst an Stadtvierteln vorbei, wo die du noch nie gesehen hast, und fährst und fährst und fährst. Und dann sah ich die erste Polizeisperre und dachte schon, oh, oh, oh. Hatte aber Glück, weil die Polizei winkte mich und die anderen Autofahrer alle von der Straße, aber nur deswegen, weil der ganze Tross des Papstes gerade durchfuhr. Also das gibt also eine ganz, ja, ganz beeindruckende Technik eigentlich. Wenn ein Papst kommt und die Sicherheitslage ist nicht ganz klar, also man denkt, es könnte ein Attentat geben, wie auch immer, dann sperren die Straße ab, kannst du dir ja vorstellen, also Straße leer. Und dann kommt ein erstes Polizeiauto, das fährt da sehr, sehr schnell durch. Aber nicht so ganz irre schnell, aber schnell, sodass die Leute, die nochmal eben schnell über die Straße huschen wollen, die sehen, oh, da kommt ein schnelles Auto und bleiben dann auf dem Bürgersteig stehen. Danach kommt ein zweites Polizeiauto, das fährt noch viel schneller, sodass die Leute denken, oh, sagen dann zu ihrem Sohn an der Hand, bleib mal schön hier stehen, nicht den Ball auf die Straße kicken, zum Teenager-Mädel da jetzt nicht rüberrennen, auch wenn du es ganz eilig hast. Dann kommt ein drittes Auto, das fährt noch viel schneller. Und dann wissen alle, runter von der Straße, wirklich runter, also jetzt geht nichts mehr. Und dann kommen die Autos, in denen wirklich der Papst sitzt, und die sind in der Regel so getarnt, dass mehrere Autos hintereinander sind, sodass du nie weißt, in welchem sitzt der Papst.
Das ist gut. Und alle so mit getönten Scheiben und so.
Alle mit getönten Scheiben. Und früher, als man noch nicht von wirklich, auch in Rom, nicht von Attentatsbedrohungen ausging, also in den 20er Jahren, 30er Jahren, 40er Jahren, 50er Jahren, hatten die Päpste große Karossen. Also es gab ein ganz berühmtes Mercedes-Auto mit einem riesigen Cabriolet verdeckt, da konnte der Papst also dann drin stehen, und auf dem Weg zu einer Gemeinde segnete der schon die ganze Zeit. Das gilt heute als viel zu gefährlich. Deswegen sitzt er in einem abgedunkelten Auto und keiner weiß genau in welchem, und die donnern dann da über die Straße und dann sind die weg, und dann ließ Gott sei Dank die Polizei mich wieder weiterfahren, wie die anderen auch. Dann guckte ich immer voller Angst auf den Tacho und dachte, naja, jetzt sind es noch 6 Kilometer, noch 5 Kilometer. Also wenn du die jetzt traben musst, 5 Kilometer ist ja zumutbar.
Du bist doch gut in Form, Andreas.
Noch 4 Kilometer, 3 Kilometer. So. Und dann war also wirklich Schluss. Dann war die Polizeisperre da. Und ich hatte aber meinen Ausweis dabei für den Vatikan. Die haben mich dann durchgewunken, haben gesagt, nee, alles klar, Sie dürfen weiterfahren. Bin dann weitergefahren. Dann kommt die nächste Sperre. Da stehen dann schon Schweizer Gardisten. Nicht mehr nur italienische Polizei. Der kannte mich aber Gott sei Dank.
Und sagt, natürlich.
Und sagte, du bist das, Gott sei Dank. Und dann habe ich gefragt, wo kann ich denn hier parken? Und dann sagt er, weißt du was, da vorne ist so ein Zeitungskiosk. Da ist noch ein Parkplatz frei, stell das Auto da mal hin. Dann habe ich gesagt, ich muss aber relativ schnell nachher wegschleppen, die den nicht ab. Sagt er, nee, lass mal da stehen. Und dann habe ich das da abgestellt. Und dann kommt die, wie ich finde, immer so ein bisschen peinliche Teil der ganzen Veranstaltung, weil da stehen natürlich Menschen aus diesem Stadtteil, Casal de Pazzi, Häuschen der Irren. Und es waren sehr überschaubare Menge von Menschen. Ich würde mal schätzen, 100. Höchstens. Aha. Also so viele wie in 2, 3 Bänke in der Kirche, in der bei Peterskirche passen.
Wie, mehr waren da nicht da? Die Kirche war gar nicht voll.
Also ich war ja erst mal vor der Kirche, weil in die Kirche kommst du ja gar nicht rein. Also du kannst nicht erwarten, dass wenn der Papst in so eine Vorortskirche kommt, dass du dann in die Kirche kommst, sondern die ist ja viel zu klein. Und der Pfarrer der Kirche hat natürlich seine Schäfchen, die er gut kennt.
Seine Cousinen, seine Schwestern.
Ja, aber auch die Kirchgänger, die jeden Sonntag kommen. Und die dürfen dann in die Kirche. Aber die Kirche war weg, finde ich auch. Die Kirche war sehr, sehr klein. Davor standen dann jede Menge, also sehr, ich sage ja nicht mehr als 100 Leute, hinter Absperrungen. Und ich hatte ja meinen Ausweis und musste mich dann durch diese Leute bis zur Kirche zwängen. Die sind dann immer sauer und sagen, ich sage dann immer ganz freundlich, Presse, darf ich bitte durch, ich muss zum Arbeiten. Dann sagen die immer, blöde Journalisten, was drängeln sie sich durch? Das kennst du doch auch alles.
Ja, muss man sagen, ich bin im Auftrag des Herrn unterwegs.
Journalisten hier bitte nicht, hauen sie ab, was drängeln sie so durch? Dann musst du so ein bisschen blöd sein und sagen, ja, ich muss aber wirklich zum Arbeiten, lassen Sie mich doch vorbei. Nee, ich stehe hier schon seit heute Morgen. Also das ist so der Teil, der ein bisschen unangenehm ist. Was mir immer so ein bisschen Angst macht, sind die ganzen Polizisten auf den Dächern. Also du merkst, dass da überall Scharfschützen sind. Oh. Dass du denkst, okay.
Keine falsche Bewegung.
Genau, die gucken dich auch an, weil die merken, dass da so ein bisschen Tumult ist. Du siehst dann also, dass da Leute sind mit Ferngläsern, die alle gucken, was du da gerade tust. Dann kommt in der Regel immer ein Polizist zu dir und sagt, was haben Sie eigentlich in Ihrem Rucksack? Dann musst du da deine Sachen rausholen. Und irgendwann zwängst du dich dann langsam, aber unfreundlich, bis zu dem Eingang, wo also man bis zur Kirche kommen kann. Da stehen dann meistens, das ist dann sehr peinlich, ältere Damen, die haben sich schon morgens um 5 an diese Stelle gestellt, und sind auch also bereit, alles zu geben, um ihren Platz zu verteidigen. Die haben also so einen Campingstuhl mitgebracht. Die haben ihre viel jüngere Enkelin dabei. Die haben dann also schon da ein paar Brote und halt heißen Kaffee, den sie seit heute Morgen schlürfen. Das war nach, die Messe war nachmittags um 17 Uhr. Also das, was jetzt gerade schildere, spielte sich alles so gegen 16 Uhr ab. Die saßen aber schon seit, was weiß ich wann. Und wenn du dann sagst, ich muss hier aber durch, dann wird das richtig unangenehm. Dann sagen die, was? Ich bin heute Morgen um 4 aufgestanden, habe meinen Campingstuhl für meine Oma hergetragen. Ich habe dir einen heißen Tee gekocht. Heute Mittag habe ich mich nicht getraut, aufs Klo zu gehen. Ja. Wir stehen hier schon seit heute Morgen.
Das ist wie vom Apple Store, wenn da so ein neues Modell rauskommt, ja. Es ist ja fürchterlich. Ja, und dann musst du da also dran irgendwie vorbei, dich noch tausendmal entschuldigen, würdest am liebsten noch eine Oma adoptieren, um die mit reinzuschleppen, aber darfst ja auch nicht. Und dann hast du da so einen extra Bereich wahrscheinlich für Journalisten.
Ne? Genau, dann kommt man in diesen extra Bereich, da stehen jede Menge Fotografen schon herum, das Fernsehen, die spekulieren alle über das Gleiche, kommt der Papst jetzt von links, kommt der Papst von rechts, kommt er von vorne. Das wird in der Regel nicht bekannt gegeben, um also Leuten, die Böses wollen, keine Chance zu lassen. Ja. Dann fängt so, das ist eigentlich der schöne Teil an solchen Terminen, das allgemeine Abklatschen an, weil du siehst ja deine Kollegen immer nur dann, also in Kirchen oder vor Kirchen oder an Sonntagen. Das ist eigentlich ganz normal. Dann macht, fängt, wie gesagt, der Teil ist dann sehr angenehm. Dann sagt man, wie geht's denn dem? Genau, wie geht's dem? Wie geht's der? Was macht die? Was macht der?
Und hört ihr dann auch auf zu quasseln, wenn es losgeht? Oder quasselt ihr dann heimlich weiter?
Nein, dann quasseln wir nicht. Dann sagt einer, was hat er denn heute Morgen angehabt? Wie sieht er denn aus? Wo kommt er denn her? Welches Auto hat er gehabt? Wie hast du es hierher geschafft? Wie geht's deinen Kindern? Was macht deine Frau? Soll ich mal wieder was zusammen trinken gehen? Also das ist so der ganz
normale. Das Übliche, genau.
Genau, ich werde in letzter Zeit immer so ein bisschen schräg angeguckt, weil ich diese Privataudienz hatte. Kollegen, Kolleginnen, die sind eher jetzt so ganz freundlich gesinnt und sagen, erzähl doch mal. Dann gibt es Kollegen, die sind eher sauer und sagen, wieso denn du und ich nicht? Also das ist so ein bisschen, weißt du, das kennst du ja auch. Es gibt dann
Kollegen. Neid gibt es immer mal wieder, ja, schade. Aber gut, ja, ist halt so. Ja, ja, und sag mal, um was hatte er denn an? Wie sah er aus? Ja, ist er wieder dünner, dicker?
Nee, er ist also, ich glaube, er ist ein bisschen dünner geworden. Also irgendwann kommt dann das Auto, dass der Papst verschwand dann relativ schnell. Das ist immer so in einer Nebentür, nicht deswegen, weil er sich da umziehen will, sondern weil er zunächst Behinderte, Kranke, Menschen, die besondere Schwierigkeiten haben, als erstes trifft. Dann hat er, und das war für mich wirklich absolut interessant, eine sehr, sehr scharfe Anti-Trump-Rede gehalten. Hat also ganz klar
gesagt. Er hat das Wort Trump auch benutzt, oder?
Nein, hat er nicht, aber er hat gesagt, das war unmissverständlich, Menschen, die mit Konflikten, bewaffneten Konflikten, Tote riskierend versuchen, Probleme zu lösen, die haben also mit Christus und Christentum überhaupt nichts zu tun. Diese Gemeinde ist in Rom insofern relativ bekannt, weil die liegt so weit am Stadtrand, da leben sehr viele Migranten. Er sagt, er macht hier Hilfe für Schüler, er macht Hilfe für Leute, die nicht wissen, wo sie hingehen sollen, weil sie kein Dach über dem Kopf haben. Er macht hier Hilfe für Arbeitslose, er macht Hilfe für Menschen, die allein sind. Das können wir uns mal ganz kurz anhören.
Allora, voi rappresentate la parrocchia che ha come patrono il Sacro Cuore di Gesù. Il cuore che cosa rappresenta? L'amore.
Ja, das war gerade der Papst, ist so ein bisschen verrauscht, weil also er hat dann da wirklich eine harte Rede gesagt, hat gesagt, wir sind auf dieser Welt, um Menschen aufzunehmen und nicht um sie auszugrenzen. Wir sind auf dieser Welt, um Frieden zu stiften und nicht um andere Leute umzubringen und mit Gewalt Konflikten lösen zu wollen. Das ist ein völlig falscher Weg. Also es war ganz scharf. Und dann ist er schließlich also in einer Prozession mit vielen jungen Messdienerinnen auch in die Kirche eingezogen. Und dieser Sonntag war jetzt ein ganz besonderer Sonntag. Also ich war ganz gespannt, weil das ist der Sonntag in der Fastenzeit, in der die Priester, da haben wir ja schon mal drüber geredet, dass die bestimmte Farben tragen an bestimmten Tagen.
Ach ja, genau. Nicht, dass ich es mir hätte merken können, aber genau, ja.
Genau, und an diesem Sonntag war wieder Schweinchen rosa angesagt.
Ah, das steht ja nicht jedem.
Nee, ich weiß. Es gibt ja viele junge Mädchen, die stehen auf Schweinchen rosa. Sehe ich manchmal so in Bussen oder in der Zug oder in der U-Bahn oder so.
Gehörte nie dazu.
Okay, ich habe auch nichts aus Schweinchenrosa. Auf jeden Fall dachte ich dann, also jetzt bin ich mal gespannt, aber der Papst hatte kein Schweinchenrosa getragen, sondern er hatte ein goldenes Priestergewand, eine goldene Kasula an und einen Bischofsstab in der Hand. Ich glaube, das wäre der von Papst Johannes Paul II. Das war, ja, das war toll, weil der geht wirklich einen Meter neben dir durch die Kirche. Die Schweizer Gardisten, die da standen, die wissen auch, dass das so ein Moment ist, wo man denkt, wow, ich kann den jetzt mal so aus allernächster Nähe sehen. Der Papst grüßte auch auf alle Seiten und ging dann nach vorne. Und weißt du, diese kleinen Kirchen sind jetzt auch wirklich spannend, weil also die, da sitzt dann auch der Kardinal von Rom, Bischof Rainer, neben dem Papst. Und was ich spannend fand, war, also weißt du, das ist dann so, als würde der Superstar mal in eine Dorfdisco kommen.
Ja, ich wollte gerade fragen, sitzen da auch so die ganz normalen jetzt Omis von dem Mann und nicht nur so Kardinal und so, sondern auch wirklich so ganz, in Anführungszeichen, normale Leute, die sich nochmal richtig schick gemacht haben, aber wo du siehst, die kommen hier aus dem Viertel, ist das
ja.
so?
Ja, gut. Ganz genau. Die meisten in der Kirche sind wirklich ganz normale Menschen aus dem Viertel. Also neben mir saß ein älteres Ehepaar. Ich fotografierte dann auch den Papst und die sagten immer zu mir, knipsen Sie mich nicht, wir sind so hässlich, dann platzt ihm die Linse. Machen wir nicht, kein Problem. Die haben wir dann auch... Als der Gottesdienst dann begann, habe ich auch gesehen, das war für die wirklich ein total ergreifender Moment. Also, und das, weißt du, was dann einfach toll ist, ist, du hast so das Gefühl, der kommt so zu den Leuten, die normalerweise nichts zählen. Also, das ist so wirklich ein super Moment. Also, der, weißt du, normalerweise hast du dann der Papst mit einem Staatschef, der Papst mit einem Klar. Popstar, der Papst mit einer Hollywood-Größe. Und das sind dann Menschen, die wirklich eher Menschen sind, die Schwierigkeiten finanzieller Art haben. Die ausgeschlossen sind, die krank sind, die also auch nicht in der römischen Innenstadt wohnen, sondern wirklich sehr weit draußen.
Und sag mal, da wohnen doch auch viele Migranten. Migrantinnen, kommen die dann auch, obwohl die auch wenn sie eine andere Religion haben? Oder wie nimmst du das so wahr?
Das ist, hat sich in den letzten Jahren sehr stark geändert, also ich würde mal sagen in den letzten Jahrzehnten. Als ich angefangen habe im Vatikan Ende der 80er Jahre, war das also noch alles andere als üblich, sondern das war wirklich, also dieser polnische Papst, so toll ich ihn auch fand, hatte damals noch eine Entourage um sich herum, die war wirklich durch und durch katholisch. Also da waren also jede Menge Priester, jede Menge Ordensfrauen. Dieses Mal in der Kirche war schon erschreckend, ganz wenig. Ich habe, glaube ich, 2 Nonnen gesehen. Da habe ich schon gedacht, die Zahl der Nonnen, die geht echt drastisch zurück. Und sonst waren da Migranten, das ist mittlerweile völlig normal, auch dass da Leute sind, die übersetzen auf Arabisch, das ist auch mittlerweile normal. Da sind Menschen auch gewesen, die noch vor gar nicht langer Zeit in Italien angekommen sind. Also dieses Beispiel, und das war schon toll, dass der Papst sagt, es gibt in Rom hunderte Vereine, also insgesamt gibt es, glaube ich, 330. Und in diesen 330 Vereinen wird also wirklich so diese ganz aktive Arbeit gemacht. Also Leute, die Schwierigkeiten mit der Polizei haben, Leute, die Schwierigkeiten mit Immigration haben, Leute, die Schwierigkeiten haben, einen Job zu finden. Viele von denen einfach ein Obdach. Also da geht es manchmal ganz einfach darum, wo schlafen wir eigentlich heute Nacht? Weil wir haben uns auf den Schiffen durchgeschlagen bis an die Küste und sind irgendwie bis nach Rom gekommen. Das hat sich unter Migranten aber auch durchgesprochen, dass die 300 römischen Gemeinden ganz besonders engagiert sind, was das angeht. Und die stellen also Turnhallen, aber ganz oft auch private Wohnungen zur Verfügung, um Leuten da erstmal über die Runden zu helfen. Das ist wirklich toll. Also das habe ich jetzt ganz oft erlebt. Das ist wirklich, wirklich großartig. Und deswegen wollte der Papst sich auch nochmal bedanken und gesagt, also diesen Knochenjob, dieser täglichen Aufnahme von Menschen, die hilflos sind, das macht ihr und dafür möchte ich mich nochmal bedanken. Und das war ganz toll. Dann hat er also diese Predigt gehalten. Und wir haben uns da hinten hinter den Schweizer Gardisten so in einen Teil der Kirche gequetscht. Was auch immer ganz lustig ist, es gibt in diesen Kirchen am Stadtrand, das ist jetzt so ein bisschen peinlich, aber das erzähle ich jetzt, weil es gibt in diesen Kirchen am Stadtrand manchmal sehr kitschige und sehr, sehr hässliche Heiligenfiguren.
Oh, das kann ich mir so richtig vorstellen, ja.
Also es gibt Heilige, die sind auch so ein bisschen umstritten. Also ein ziemlich umstrittener Heilige ist also der in Italien super populäre Pater Pio. Dann gibt es aber auch Madonnenstatuen aus Plastik mit blutenden Herzen. Die sind so unglaublich hässlich, dass man denkt, oh Gott, nein. Also die haben, weißt du, das ist jetzt eine Peripheriekirche. Die haben jetzt keinen Michelangelo zu bieten oder keinen Raphael und auch keine Skulptur von Bernini wie in der römischen Innenstadt, sondern da steht halt die Plastik-Madonna. Die ist ja schon so ein bisschen abgenabbelt. Die hat so nicht mehr so richtig rot angestrichenes, blutendes Herz. Und bevor der Papst kommt, gibt es dann immer Leute in seinem Umfeld, die sagen dem Pfarrer, also liebevoll, aber dann doch mit Nachdruck, also können Sie bitte diese Statue, die ist jetzt nicht so ganz unsers, so mal ein bisschen zur Seite räumen.
Bisschen pimpen sonst, ein bisschen aufhübschen, ja.
Nein, die kommen also wirklich weg.
Ja, die kommen wirklich weg. Ach so, ich dachte, da gibt es nochmal eine Farbe oder so.
Oh. Nee, also wie gesagt, ich finde, das nächste Mal nehme ich dich einfach mal mit. Also das ist ganz spannend. Ja,
dann macht man ein Fotobuch, das ist doch super. So die hässlichsten heiligen Statuen. Ach, das ist
also wenn du dann reinkommst in diese Kirche am Stadtrand, gibt es immer, das ist immer so, also ich würde mal sagen, in wirklich 99% der Fällen, so ein, wie soll ich das sagen, ein Vorhang, meistens hinten in der Kirche oder an der Seite, also wo normalerweise, was weiß ich, irgendwie die Heizungsanlage ist oder keine Ahnung, ein Beichtstuhl steht, da hängen die dann so einen Vorhang auf und hinter diesem Vorhang stehen dann die ganzen geparkten, hässlichen, heiligen Figuren.
Super. Heiligen Friedhof.
Ja, genau. Die werden dann also da so ein bisschen zusammengebracht.
Und da gibt es bestimmt auch so ganz hässliche Souvenirs auch, ne? Also noch hässlicher als jetzt in der Innenstadt, weil das ist ja teilweise auch schon schräg, was diese Souvenirläden da zu bieten haben.
Ja, genau. Also das gibt es auch. Und alle sind da ganz scharf darauf, weil es gibt natürlich so Zettelchen. Der Papst besucht heute unsere Gemeinde. Das ist immer so ein bisschen zwiespältig. Also ich kann mich an Gottesdienste erinnern, da hat also Papst Johannes Paul II. Sich also deutlich dagegen ausgesprochen, dass diese Zettel verteilt werden, weil in diesen Kirchen sind natürlich auch viele Kinder und die falten aus diesen Zettelchen immer Papierflugzeuge und lassen die dann durch die Kirche fliegen, was dann immer so ein bisschen den Ablauf stört. Also die Eltern können meistens gar nicht so schnell reagieren, wie diese Kinder diese Papierflugzeuge
falten. Ja, ist doch schön, ist doch wunderbar.
Ja, okay, da fliegen so ein bisschen Papierflugzeuge durch die Kirche, die, wie gesagt, die Heiligen sind gebunkert hinter dem Vorhang. Die dürfen dann, ich habe mich dann immer gefragt, werden die dann auch nachher wieder rausgeholt? Aber wenn du dann an einem ganz normalen Tag in die Kirche kommst, dann stehen die wieder da. Und dann bin ich, habe ich diesem Gottesdienst gelauscht. Er ist dann rausgekommen aus der Kirche, hat wie immer ganz vielen Leuten die Hand geschüttelt, die dann auch ganz ergriffen waren und hat Fotos mit denen gemacht. Und dann steigen die irgendwann in ihr Auto und dieser Besuch, wie gesagt, ich genieße die jedes Mal. Ich habe das ganz toll. Ich freue mich immer darauf. Und es ist es interessanter, desto weiter weg von der Stadt. Also das ist ganz wichtig. Ja.
Und sag mal, wenn du so vielen Menschen die Hände schüttelst, ne, seit Corona bin ich da ja auch ein bisschen komisch, aber hat der eigentlich jemanden dabei, der dann ihm nochmal so eine Desinfektionsflüssigkeit gibt oder so? Weil, also ich meine jetzt, weiß nicht, wie viel so Viren bei euch in Rom gerade so rumschwirren, bei uns geht's jetzt gerade wieder, aber man braucht ja nur einmal irgendwie U-Bahn zu fahren, da hast du das Gefühl, du hast irgendwie 3 Krankheiten anschließend. Und wenn der sämtlichen Menschen die Hände gibt, das ist doch auch nicht gut, oder?
Also das ist ein sehr interessanter Punkt, aber ich fürchte, das sprengt jetzt diese Sendung. Weil
was, wieso? Das kann man mit Ja oder Nein beantworten.
Naja, aber das Nein, nein, so ist es nicht. Also es gibt im Vatikan Menschen, die sind extrem ängstlich, ganz vorsichtig und haben eine Wahnsinnsangst davor, sich anzustecken mit egal was. Also es gibt einige ganz berühmte, auch einen ganz berühmten deutschen Kardinal, den Namen sage ich jetzt aber nicht, die haben immer eine Wahnsinnsangst davor gehabt, sich anzustecken.
Also was gibt es bei Moderatoren, bei Fernsehmoderatoren übrigens auch. Ah, okay. So auch so welche, die auch immer so Medikamente dabei haben und so, weil ja sofort sonst was passieren könnte und die niemandem die Hand geben am liebsten und so. Das kenne ich auch, solche Menschen. Okay, aber sag mal, die müssten doch, gut, im Vatikan, die sind ja auch oft ein bisschen älter, sag ich mal.
Richtig.
Aber andererseits haben die doch den ganz besonderen Schutz von oben.
Ja, das denke ich, das war während der Pandemie immer eine Sache, die mich wirklich sehr interessiert hat, weil es gab Kardinäle, die haben sich total verbarrikadiert, aus einer Wahnsinnsangst sich anzustecken. Und dann habe ich auch immer gedacht, Jungs, ich verstehe das gar nicht. Ich denke, ihr glaubt an das Paradies. Warum macht ihr einen solchen Riesenzirkus,
den noch nicht mal schneller hinkommt? Ja, aber sag mal, wie ist jetzt mit dem Papst? Wieso spreche ich mit dieser Frage
den Namen? Weil das so unterschiedlich ist. Bei den Päpsten, also bei Franziskus war das so, dem war das völlig gleichgültig. Der hat also Hunderten von Menschen die Hand gegeben, der hat keine Maske getragen, wenn er keine Lust hatte, und dem war das echt egal. Also den merkte man an, wenn ich krank werde, werde ich krank, der Herr wird mich schützen. Hm, und bei Leo dem 14. ist es jetzt sehr ähnlich. Also der ist auch, der kann, weißt du.
Ich meine, der war in Peru, in wilden Gegenden, ja.
Also der kann nicht allen die Hand geben, aber der weiß natürlich, dass alle darauf warten und der versucht, das schon so zu machen, dass er jetzt nicht Stunden und Stunden, so viel Zeit hätte er gar nicht, allen da die Hand gibt. Aber natürlich macht er das so, dass er die Leute, die ganz vorne stehen, den Kranken, das sind viele Leute, die im Rollstuhl auch darauf hin warten, also das macht er schon. Und da habe ich nie jemanden gesehen, der irgendwie irgendwas desinfiziert oder so.
Okay. Ja, und sag mal, danach ist er dann zurück in seine neue Wohnung. Er ist doch jetzt umgezogen. Müssen wir da nochmal eben drüber reden? Ist doch jetzt, habe ich gelesen, in der deutschen Presse, er ist jetzt endlich da eingezogen.
Stimmt, er ist also jetzt im Apostolischen Palast. Ja. Allerdings ganz oben, nicht in der Wohnung der Päpste. Mhm. Der Apostolische Palast, weißt du ja, 55.000 Quadratmeter, das ist eine etwas größere Immobilie.
Ja, reicht. Ne? Ich hoffe, er hat einen Staubsaugerroboter.
1091 Zimmer. Da braucht man, kann man sich auch schon mal aus dem Weg gehen.
Haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen, genau. Also man muss jetzt da irgendwie, also einmal gibt es einen Fahrstuhl nach oben direkt.
Genau, also es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist die sportliche. Er fährt dann links am Petersdom durch den sogenannten Arco delle Campane. Das ist also, der heißt Bogen der Glocken, weil da oben drüber ist der Glockenturm des Petersdoms. Da fährt er vorbei und fährt dann einmal ganz hintenrum um die Peterskirche, dann durch drei weitere Bögen in einen großen Hof, den Damasushof. Und vom Damasushof kommt man in einen ganz kleinen Hof, den sogenannten Cortile Sisto Quinto, also den kleinen Hof von Papst Sixtus dem V. Dort ist der Fahrstuhl. Da kann er aus dem Auto steigen, in den Fahrstuhl steigen und mit dem Fahrstuhl, mit dem man, gibt es keine Tasten, sondern nur einen Schlüssel. Der Sekretär nimmt dann den Schlüssel und fährt mit dem Fahrstuhl ganz nach oben. Das ist die
Okay. Und sag mal, die Glocken, ne? Wie oft bimmeln die eigentlich? Und nervt das nicht, wenn man da einzieht und ständig bimmeln da diese Glocken? Bimmeln die auch nachts?
Also die bimmeln nicht nachts, also die bimmeln schon eine ganze Weile. Mhm. Und der Glockenturm, das ist ganz interessant. Wenn du dir mal ein Foto von der Peterskirche anguckst, dann guck mal ganz nach links zu diesem sogenannten Glockenturm. Da wirst du sehen, dass unten drunter diese Steinstrukturen des Petersdoms mit Stahlstreben gestützt werden mussten. Aha. Weil die haben einmal einen riesen Fehler gemacht. Die haben an dieser Seite des Petersdoms einen richtig großen Glockenturm gebaut. Damit haben sie fast den ganzen Petersdom zum Einsturz gebracht, weil der war viel zu schwer. Der musste dann ganz schnell wieder abgerissen werden. Aber an der Stelle sind die Stahlstreben geblieben. Also wenn du dir ein Foto anguckst, machst das größer. Auf der linken Seite des Petersdoms wirst du über dem Eingang diese Stahlstreben sehen.
Ah, interessant.
Ja. Die sind deswegen angebaut worden, weil, wie gesagt, darüber war mein Glockenturm, der einfach zu schwer war. Und die haben den da ganz schnell abgerissen, als sie gemerkt haben, die Peterskirche, der ganze Petersdom geht kaputt. Ich weiß, jedes Mal, wenn ich davor stehe und diese Stahlstreben sehe, dann denke ich, mein Gott, man kann im Leben ja Fehler machen. Ne? Mhm. Also du parkst das Auto falsch ein, machst hinten den Blinker kaputt und denkst, oh blöd, oder was weiß ich, kippst irgendwie eine Tasse Kaffee über deinen Computer, auch blöd.
Ja, haben wir schon live erlebt hier im Podcast, genau.
Genau.
Aber so einen Petersdom kaputt machen, das ist jetzt schon eine Stufe drüber, würde ich sagen. Aber
wenn du also Architekt bist und denkst, Mann, da bauen wir doch so einen schönen Glockenturm oben drauf und merkst dann, oh Gott, wir haben den Petersdom kaputt gemacht.
Sag mal, der hat doch jetzt Jubiläum, oder, der Petersdom?
Richtig. Ja, wir machen dieses Jahr eine Sondersendung Petersdom, weil er wird in diesem Jahr 400 Jahre alt. 1626 ist er eingeweiht worden.
400, ja, stell dir mal vor, nach 400 Jahren baust du da mal so einen Glockenturm und dann bricht das ganze Ding zusammen.
Nein, das ist nicht vor kurzem.
Das ist ein bisschen länger her, gut.
Ja, das ist schon 300 Jahre her, dass sie versucht haben, diesen Glockenturm da drauf zu bauen. Guck
mal, da hatten die es mit Statik und so noch nicht so.
Die hatten das wunderbar mit Statik, weil sie zu dem Petersdom ja gar nicht stehen. Aber wie gesagt, das mit dem Glockenturm, das war echt ein Fehler.
Jetzt sind da andere Glocken, aber sind das so richtige oder ist das schon alles digital?
Nein, natürlich nicht. Das sind richtige Glocken. Das klingelt und bimmelt auch vor den Gottesdiensten und das ist auch ziemlich laut, aber die Kirche muss ja bimmeln. Was willst du dazu sagen?
Das ist schon klar. Und ich dachte nur, wenn man da so umzieht, man ist ja manchmal so, du ziehst irgendwie eine neue Wohnung ein und dann merkst du erst, was für komische Nebengeräusche da ständig sind. Das wäre ja nicht so angenehm dann, wenn er denkt, was bimmelt das denn hier immer so? Und dann, ach Mist, ich bin ja Papst. Ja. Das muss so.
Ja, muss so, stimmt. Aber ich meine, die Wohnungen rund um den Petersdom sind so teuer, dass es, glaube ich, echt ein Luxusproblem ist, ob du es bimmeln hören willst oder nicht. Aber es gibt in Rom 921 Kirchen, irgendwo bimmelt es ständig.
Stimmt, das merkst du, gell? Du merkst es nur, wenn es nicht bimmelt. Richtig. Dann bist du unruhig. Gut. Okay, also Wohnung. Und hat er jetzt ein Fitnessstudio und wer ist jetzt schon eingezogen?
Also die zweite Möglichkeit ist, er fährt nicht auf der linken Seite durch den Acqua Cor, durch die Campane, sondern er fährt rechts durch den Eingang an der sogenannten Porta Sant'Anna. Das ist der Eingang neben der St. Anna-Kirche. Wenn er da durchfährt, ist auf der linken Seite die Kaserne der Schweizer Gardisten. Auf der linken Seite ist die Vatikanbank. Ja. IOR. Auf der rechten Seite ist das Postamt, der Supermarkt. Und dann fährt er in den großen Cortile del Belvedere. Und dort kann er zu Fuß die Treppen hoch bis in sein Apartment gehen. Ich glaube, dieser Weg hat nur den Haken, dass an dieser Porta Sant'Anna sind Zehntausende von Touristen jeden Tag.
Nee, das ist auch blöd.
Ja. Das heißt, die Polizei wird immer sagen, wenn wir da mit dem Papst durchfahren, müssen wir so viel absperren, das ist ein bisschen schwieriger. Ja. Deswegen glaube ich, machen sie das selten, ne? Sondern sie fahren wahrscheinlich meistens durch den Arco delle Campane rein.
Na gut, und kann man da eigentlich überall auch so ein bisschen noch so längs laufen, was du jetzt alles beschreibst? Weil ich überlege gerade, wenn wir wieder eine Reise machen, irgendwie im zweiten Halbjahr machen wir auf jeden Fall eine Reise, dass man da mal einfach so ein bisschen rumspaziert mit den Leuten und sagt, guck mal, da müsstet ihr jetzt lang gehen und so. Ich stelle mir das immer so schön bildlich vor.
Ja, aber das ist unmöglich durch das Hochsicherheitsbereiche. Also da kommt...
wir müssen uns was anderes ausdenken.
Da müssen wir uns was ausdenken, wo man das mal sehen kann von der Seite oder von oben. Das kriegen wir schon hin. Ja. Aber wie gesagt, in diese Hochsicherheitsbereiche kommt niemand.
Und hat er jetzt ein Fitnessstudio?
Er hat ein Fitnessstudio oben in seiner Wohnung. Ich glaube, das war ihm auch wichtig. Er wohnt ja über
der ursprünglichen, ja.
Das hat er uns damals in dem Gespräch, als wir ihn haben, auch schon erzählt. Und er fand das da unten einfach zu museal und viel zu groß. Deswegen, jetzt bin ich mal gespannt. Also ich habe gesehen, sie haben neue Fenster eingesetzt. Man sieht das vom Platz, dass die alten Fenster waren wohl, glaube ich, so ein bisschen hinüber. Das sind so dunkle, ganz moderne Fenster. Und sie haben, da bin ich viel zu wenig Experte, da muss ich mich mal informieren. Also über seiner Wohnung ist jetzt so eine ganz neue, ganz interessante, komische Antenne aufgebaut worden. Also sie sieht nicht aus wie eine Fernsehantenne, sondern das sieht aus wie so eine, ich habe keine Ahnung, irgendwas, was aussieht, als wäre das militärisch. So sieht das aus.
Okay, also das ist ja merkwürdig.
Irgendwas, womit er irgendwas empfangen kann, keine Ahnung.
Also das aber mit dem Internet wird es ja auch wahrscheinlich nichts zu tun haben. Aber ich meine, er muss doch auch ein riesen Sicherheitsding da haben, was jetzt seinen Internetzugang angeht, oder? Nicht, dass sich da irgendjemand reinhackt da in seine Konten, in seinen, was weiß ich, sein E-Mail-Programm, sein privates, in sein ChatGPT. Und jetzt nutzt er ja nicht.
Das sprengt diese Sendung leider. Also wir können mal eine extra Sendung machen über Internetsicherheit im Vatikan, weil das ist ein wirklich spannendes Thema. Das
finde ich spannend, ja.
Weil das hat mit einigen Ordensfrauen zu tun, die da super, super gut sind. Aber wenn ich dir jetzt das alles erzähle, dann...
Du musst mir auch noch ein Geheimnis auflösen. Du hast doch letztes Mal irgendwas über so ein gelbes Haus, irgendein Garten, irgendein Geheimnis. Was war denn das noch?
Also, genau. Ja, da bin ich schon ganz gespannt. Ich würde dich wahnsinnig gerne da mal mitnehmen. Also ich nehme dich jetzt mal mit.
Nimm mich doch mal wieder mit. Also wir gehen jetzt wieder weg aus der Papstwohnung, machen den Raum vom Fitnessstudio wieder zu.
Wir machen
jetzt zu gucken einmal, was er im Kühlschrank hat, wissen wir nicht jetzt genau. Fahren zum Fahrstuhl wieder runter.
Genau, wir können ja gut, wir fangen an, wir stehen zusammen auf dem Petersplatz und auf dem Petersplatz leihe ich dir jetzt ein Fahrrad.
Und wir machen Cappuccino, damit ich den noch irgendwie mitbalancieren kann, so wie du damals auf dem Roller.
Genau. Ja. Und dann radeln wir zur Engelsburg. Das ist ein Fahrradweg. Dann radeln wir über die Brücke vor der Engelsburg. Das ist auch ein Fahrradweg. Dann radeln wir durch die sogenannte Via dei Coronari. Das ist die Straße der Verkäufer, die Rosenkränze verkauft haben. Also das gab im Mittelalter war diese Straße ganz wichtig, weil da überall Rosenkränze verkauft wurden. Die heißt deswegen Via dei Coronari. Dann fahren wir auf die wunderschöne Piazza Navona, fahren an wunderschönen Pantheon vorbei, am Trevibrunn in Richtung Hauptbahnhof.
Okay, gibt es irgendwo noch eine schöne Eisdiele zwischendurch, die du empfehlen kannst, wo wir uns noch mal kurz erfrischen oder eine tolle Pizzeria oder so?
Also die Eisdiele ist in der Via dei Coronari. Mhm. Die Eisdiele, das ist die beste Eisdiele von Rom. Ich weiß, die meisten Menschen, die jetzt zuhören und Rom kennen, werden sagen, nein, Giolitti am Pantheon ist noch besser. Ich bin ganz viele, viele, viele Jahre mit großer Freude zu Giolitti am Pantheon gegangen, weil sie meine Lieblingseissorte hatten und das war Champagner.
Hey, feine Herr, ja, gut.
Aber leider gibt es die nicht mehr, weil Giolitti und mir ist auch das Gedränge zu groß. Und deswegen gibt es jetzt eine neue Eisdiele, die heißt Del Teatro in der Via dei Coronari. Hm. Und was ich ganz toll finde, ich bin jetzt ja auch Bio, so ein bisschen Bio zumindest.
Jetzt ein bisschen Bio ist auch schön. Was warst denn du vorher?
Ja, früher war mir so Ernährung nicht so wichtig. Ja. Da habe ich dann gegessen, was gerade auf den Tisch gab. Aber toll ist, in dieser Eisdiele in der Via dei Coronari kannst du also Auslagen sehen der Lebensmittel, die benutzen. Also sind Nüsse, da kannst du Kokosnüsse sehen, da kannst du Erdbeeren sehen, da kannst du die Früchte sehen, die benutzen. Ja. Und die Eisdiele ist wirklich sensationell. Also da können wir noch ein Eis essen.
Ja, gut, da essen wir jetzt noch ein Eis, gut.
Radeln dann weiter zur Piazza Navona, radeln weiter zum Pantheon, radeln weiter zur Fontana di Trevi. Am Trevi-Brunnen radeln wir dann am Palazzo Colonna vorbei, den du kennst. Dann hoch zum Hauptbahnhof. Bevor wir zum Hauptbahnhof kommen, biegen wir nach rechts ab in die Kirche Santa Maria Maggiore, in der Papst Franziskus begraben worden ist. Aber da wollen wir nicht hin. Wir stellen an der Kirche Santa Maria Maggiore unsere Fahrräder ab, schließen die auch fest
an. Auf jeden Fall schließen wir die an, ja.
Und gehen dann in das Gebäude gegenüber, ein langgestrecktes, gelbes Gebäude, das zu den geheimnisvollsten Orten der ganzen
Mann, so, das müssen wir jetzt aufdrücken. Warum ist das so geheimnisvoll?
Das ist so geheimnisvoll, weil in den 20er Jahren dieses Jahrhunderts, wie du weißt, nach der Oktoberrevolution aus dem Jahr 1917 in der entstehenden Sowjetunion es Verfolgungen von Priestern und Ordensfrauen gegeben hat. Man schätzt, dass zwischen dem Oktober 1917, also dem Beginn der Oktoberrevolution bis zum Jahr 1922, 2700 Priester, etwa 2000 Mönche und 3500 Nonnen von den Bolschewisten erschossen worden sind.
Oh.
Etwa 15.000 orthodoxe Gläubige wurden ohne Urteil ermordet. Das war also eine Hinrichtungswelle sondergleichen. Und das hat natürlich die katholische Kirche erschüttert. In dem Zeitraum sind zwischen 30 und 50 Bischöfen getötet worden. Später wurden viele von denen zu Märtyrern erklärt. Also das war eine massive Mordwelle an allem, was christlich war. Mhm. Das waren natürlich sehr häufig orthodoxe Christen. Die Sowjetunion hat dann alle Nonnen und Priester zu Feinden des Volkes erklärt. Die waren dann gesellschaftlich geächtet. Das führte zu einer Streckentrennung von Kirche und Staat natürlich auch. Also es war ganz übel.
Ja.
Und als Reaktion darauf hat Pius XI. Gedacht, was machen wir denn jetzt? Also in der Sowjetunion, die wird entchristianisiert. Es gibt also, der christliche Glauben wird da massiv unterdrückt. Die Päpste die sind ja aus Rom, ne? Die haben sich dann gleich immer sowas vorgestellt wie die Christenverfolgung, die es unter den römischen Kaisern gegeben hat. Und haben da gesagt, also so eine schlimme Christenverfolgung wie jetzt gerade in der Sowjetunion hat es eigentlich nur in der Antike gegeben. Wir müssen etwas tun. Und dann gründet Pius XI. Ein Priesterseminar, das sogenannte Russikum. Das ist an dieser Stelle, in dem Gebäude, in dem wir gerade reingegangen sind.
Aha.
Wenn wir da reingehen, dann würde ich die Priester, die da sind, darum bitten, dass wir als erstes mal in die Mensa dürfen. Das ist eine schrill bunt ausgemalte Mensa, also nach orthodoxem Muster. Das ist ganz interessant. Also das sind ganz viele nach russischer Kunst aufgemalte Fresken zu sehen, schreiend bunt, ganz toll. Also du denkst, das ist so ein bisschen psychedelisch, wenn du da reinkommst.
Ja.
Das Essen ist sehr simpel, die Tische sind sehr simpel, die Stühle, das ist alles ganz einfach, wie in einer Jugendherberge, aber es ist ganz bunt ausgemalt. Und dann würden wir uns da hinsetzen und mit den Priestern sprechen. Dann würde ich sagen, erzählen Sie doch der Heike mal ein bisschen was über die Geschichte dieses Gebäudes. Und dann würden die sagen, naja, das ist jetzt wirklich eins der besondersten Gebäude der Welt, weil Priester dort ausgebildet wurden unter der Zeit von Pius dem 11. schon. Und die sollten unter falscher Identität in der Sowjetunion eingeschleust werden. Das ist auch geschehen. Die haben also Priester ausgebildet und die sind getarnt in die Sowjetunion eingeschleust worden. Und von denen sind 100%, also alle, hingerichtet worden.
Ach, das ist schrecklich, ja.
Das heißt, wer immer auch als Priester dort in diesem Seminar anfing, wusste von Anfang an, das überlebe ich nicht.
Das ist ja brutal. Wie hält man das denn aus? Warum tut man das? Oder glaubt dann doch jeder am Ende, ihn erwischt es nicht?
Also nein, die waren sich schon sicher, dass sie, wenn sie dort anfangen, dass sie ganz sicher in den Tod gehen, weil es gab keine einzige Ausnahme im Laufe der Jahre. 100% der Priester, die dort ausgebildet wurden und in die Sowjetunion gelangt sind, wurden alle umgebracht. Es hat keine Überlebenschance gegeben. Das wäre so, als wenn du sagst, ich mache jetzt einen Job, der ist wirklich extrem gefährlich. Hm. Ich weiß gar nicht, was kann so ein super.
Naja, gut, wenn ich jetzt sage, ich werde Kriegsberichterstatterin im Iran, würde ich jetzt auch gerade oder auch würde ich jetzt auch nicht so gern wollen.
Ja, oder du machst sowas richtig Gefährliches und sagst, ich möchte mal eine gute
Bungee-Jumping ohne Seil.
Genau, oder Berichterstattung über Frauenrechte im Iran, die also nicht geachtet werden. Auch nicht so schön.
Nee.
Oder was weiß ich, du möchtest einen Kursus machen, wie man ungeschützt, freihändig giftige Schlangen einsammelt.
Habe ich auch nicht vor.
Ich auch nicht. Also wie gesagt, ich wollte nur sagen, also das war von Anfang an klar, dass die das nicht überleben. Und deswegen hat der Papst damals eine Sonderregel eingeführt. Die gab es nur in diesem einen Seminar, also in diesem einen Ort, wo Priester ausgebildet wurden. Auf der ganzen Welt, in allen anderen kirchlichen Strukturen gab es das nicht. Nur an diesem einen Ort neben Santa Maria Maggiore bekamen alle Priester, die geweiht wurden und entsandt wurden in die Sowjetunion, gleichzeitig schon die letzte Ölung.
Ja.
Also diese sogenannte Krankensalbung, früher hieß das letzte Ölung, die Krankensalbung wird also gespendet, wenn Menschen das Ende ihres Lebens erwarten. Normalerweise ist das natürlich bei sehr schwer kranken oder sehr alten Menschen üblich, aber das junge Priester, der Papst hat gesagt, nein, wir können die nicht entsenden, weil wir wissen nicht, ob die sofort schon bei der Ankunft in der Sowjetunion hingerichtet werden, dann würden sie ohne das Sakrament der Krankensalbung sterben, das wollen wir nicht, deswegen führen wir diese Regel ein.
Ja, aber wieso hat man sie denn überhaupt dahin geschickt, wenn man weiß, dass das zu nichts führt?
Das war nicht. Ja, das war ein Himmelfahrtskommando. Der Papst hat einfach Leute gesucht, die gesagt haben, wir wollen Märtyrer sein und in dieser entsetzlichen, unter diesen entsetzlichen Gefahren aber nicht zulassen, dass die christliche Glaube ganz ausstirbt. Also ich will das jetzt nicht, weiß ich.
Man hat doch auch eine Verantwortung für seine Schäfchen, finde ich.
Ich erzähle jetzt nicht, ob ich das gut oder schlecht finde, sondern ich erzähle nur. So ist es gewesen. Und ich habe mich auch immer gefragt, also ich habe auch die Priester, die dort sind, gefragt, was waren das denn für Leute, warum wollten die das? Ganz viele stammten aus der ehemaligen Sowjetunion. Viele von denen, es gab Bestand auf völliger Freiwilligkeit, also du konntest nicht gezwungen werden dazu. Man musste selber hinkommen und sagen, ich möchte das. Ich weiß nicht, ob wenn ich damals Papst gewesen wäre, hätte ich gesagt, also Himmelfahrtskommandos machen wir nicht.
Nee.
Also wenn es sowieso keine Möglichkeit gibt, lebendig aus dieser Geschichte rauszukommen, dann bitte nein. Ich muss aber wirklich sagen, das gebe ich zu, jedes Mal, wenn ich in diesen Räumen im Russikum war, wo diese Menschen gelebt haben, bin ich da mit einem gewissen Schauer durchgegangen. Also der mich...
Gruselig,
wollte ich gerade sagen. Also das fand ich beeindruckender als den Nachbau vom Dracula-Schloss oder so.
Ja, aber sag mal, jetzt mal eine ganz blöde Frage. Ich kenne mich ja da wirklich nicht gut aus. Die russisch-orthodoxe Kirche gibt es ja bis heute. Also die hat dann ja auch irgendwie überlebt. Die ist doch viel früher entstanden und nicht erst nach Ende der Sowjetunion. Hat die sich dann irgendwie im Geheimen da gehalten oder ist die dann neu aufgebaut worden? Weil die ist doch jetzt nicht so weit weg vom Christentum, oder ist es jetzt völlig wild, was ich hier behaupte?
Nee, aber wie gesagt, jetzt sind wir beim dritten Mal dabei, dass wir diese Sendung sprengen würden, weil es ist eine sehr lange und sehr, sehr spannende Geschichte, weil der Witz an der russisch-orthodoxen Kirche, das verstehen ganz, ganz viele Menschen nicht, das ist, wie viele orthodoxe Kirchen, eine Nationalkirche. Das heißt, die katholische Kirche versteht sich als eine weltumspannende Kirche. Katholisch heißt allgemein. Ja. Also katholisch kannst du sein in Nigeria, in Algerien, in Deutschland, in Amerika, auf dem Nordpol, völlig egal. Mond, alles katholisch. Bei orthodoxen Kirchen haben sich Nationalkirchen gebildet. Das heißt, es gibt eine russisch-orthodoxe Kirche mit einem russisch-orthodoxen Patriarchen. Das ist eine Kirche, die versteht sich als Kirche für Russland. Mhm. Es gibt eine serbisch-orthodoxe Kirche, es gibt eine orthodoxe Kirche in Kroatien, es gibt orthodoxe Kirchen in der Ukraine. Das sind Nationalkirchen, die sich verstehen als die Kirche dieses Landes. Mhm. Die russisch-orthodoxe Kirche hat sich nach der Abspaltung von der katholischen Kirche, das hat sich ja schon um das Jahrtausend ereignet, gesagt, Russland ist russisch-orthodoxes Territorium. Die Katholiken haben hier nichts zu suchen. Dennoch hat es immer wieder christliche Kirchen, also katholische Kirchen gegeben, katholische Seminare in Russland. Und das war immer ein großer Schwachpunkt der Orthodoxie und ein großer Vorteil für die Katholiken. Die Orthodoxie kennt keine Caritas. Das heißt, die katholischen Kirchen waren ja sehr erfolgreich, weil die haben Altenheime gebaut, Kindergärten gebaut, Schulen gebaut, Krankenhäuser gebaut. Das ist ein ganz wichtiger Teil dieser Kirchen. Das gibt es in Orthodoxie so gut wie nicht.
Okay.
Also die bauen weder Kirchen noch Schulen noch Krankenhäuser. Das existiert alles nicht.
Aber die glauben doch auch an Jesus und an Gott, oder?
Die glauben genau auch an Jesus und an Gott, sind aber immer sehr eng mit dem Staatsoberhaupt verbunden. Mhm. Das heißt, die russisch-orthodoxe Kirche war sehr eng verbunden mit dem Zaren. Mhm. Als jetzt die Oktoberrevolution kam, war das gar nicht unbedingt eine sofortige Mordlust an der Kirche, sondern es ging darum, dass diese Kirche so eng mit dem Zaren verbunden war, dass sozusagen man die Kirche traf, weil man den Zaren treffen wollte. Mhm. Man wollte auch die Christen treffen natürlich, das war auch eine Christenverfolgung, aber es hatte auch damit zu tun, dass diese Nationalkirchen immer sehr eng mit dem Oberhaupt verbunden sind, wie heute. Wladimir Putin brüstet sich ständig, obwohl er einen Krieg, einen Angriffskrieg führt, geht er in die Kirche und das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche segnet den ständig und segnet auch ständig die Waffen und all sowas.
Ja, es ist verrückt. Ja.
Also, um es mal ganz kurz zu machen, richtig, es gibt eine orthodoxe Kirche in Russland, es gab eine russisch-orthodoxe Kirche, die hat sich dann im Verborgenen versucht, diese Oktoberrevolution zu überleben. Und im Laufe der Jahrzehnte, langsam, haben auch die Sowjets erkannt, also die Kirchen immer nur in die Luft zu jagen, das haben sie bei ganz vielen, die haben jede Menge Kirchen gesprengt, jede Menge Priester ermordet, aber so im Laufe der Jahrzehnte hat sich dann rausgestellt, nee, die russisch-orthodoxe Kirche lässt sich nicht völlig ausrotten. Die Leute glauben an Christus und zweitens, sie ist auch ein Vorteil für uns, weil sie mit der russischen Identität zu tun hat. Also das hat sich dann geändert, aber da können wir mal ein andermal drüber reden. Ja, aber wie gesagt, was ich sagen wollte, aus diesem Russikum wurden Menschen in die Sowjetunion eingeschleust und wenn ich da heute durchgehe und an die Schicksale denke, dieser Leute, die da am Tisch gesessen haben, die Gespräche, die geführt haben, stell dir das mal vor. Du bist also jahrelang mit anderen Leuten zusammen, die mit dir zusammen wohnen, in einem großen Haus und ihr alle wisst, ihr habt keine Chance, wenn ihr entsandt werdet, zu überleben. Worüber redet man dann? Also wahrscheinlich wie Soldaten an der Front, die auch wissen, dass sie nicht überleben können. Also
wirklich schrecklich. Gut, die müssen einen sehr festen Glauben gehabt haben, dann so märtyrermäßig, eben so nach dem Motto, dann bin ich im Paradies.
Ja.
Und, im Himmel, wo auch immer, ja.
Vielleicht ich kann ja mal gucken, ob wir vielleicht zumindest bei der nächsten Reise mal Leute damit reinbringen. Ich kann die mal fragen, ob wir dir da eine Führung machen.
Oh, gruselig, aber ja.
Ja, wird dir das gefallen?
Gut. Ja, natürlich. Ach, das ist ja immer alles interessant. Also wir können ja x verschiedene Reisen zusammenstellen.
Genau, es gibt dort in diesem Gebäude auch eine russisch-katholische Kirche. Das ist ein ganz, ganz, ganz interessantes Gebäude, weil es ist keine orthodoxe Kirche, es ist eine katholische Kirche, aber nach russischem Ritus. Das gibt es auch. Das heißt, sie sehen eigentlich aus wie eine russisch-orthodoxe Kirche. Die haben da diese ganzen, du kennst das, also der Altarraum ist so ein bisschen abgesperrt. Mhm. Das sieht nicht so aus wie in der katholischen Kirche. Ganz super spannend. Und die haben auch diese eigenartigen Gottesdienste jeden Sonntag dort. Da gehe ich sehr gerne hin, weil das mal was völlig anderes ist. Und ich hatte dort in der Kirche einen Freund. Das ist jetzt schon einige Jahre her, aber ich war sehr gut mit dem befreundet. Und der hat irgendwann mal, als ich in so einem Gottesdienst gewesen bin, zu mir gesagt, Andreas, ich zeige dir jetzt ein Geheimnis. Jetzt. Und dann habe ich gesagt, Geheimnis, das ist cool. Und wir sind dann zusammen in den Keller dieses Gebäudes gegangen und standen dann plötzlich vor einem riesigen Kleiderschrank. Also ich kenne deinen Kleiderschrank nicht, war noch nicht bei dir zu Hause. So groß ist er wahrscheinlich nicht, oder?
Nö, geht. Ist überschaubar.
Also dieser Kleiderschrank war gigantisch. Also der hatte Ausmaße wie ein Flugzeugträger, also riesig.
Nee, sowas habe ich nicht.
Und er machte dann diesen Kleiderschrank auf und in diesem Kleiderschrank waren also sehr, sehr viele, sehr prächtige Gewänder. Mhm. Und ich habe dann gesagt, ja, toll, prächtige Gewänder. Und was ist das Besondere? Und dann machte er einen anderen Teil des Schrankes auf und in dem war ein sehr, sehr großes Foto. Und dann kapierte ich, was das war. Weil die russisch-orthodoxen Priester haben vor der Hinrichtung des Zaren in Russland die Gewänder der letzten Krönungsfeier des Zaren aus Russland geschmuggelt. Also alles das, was die Priester angehabt hatten, was der Zar angehabt hatte, was die Zarenfamilie angehabt hatte, was es in dieser Zeit gab, das haben die aus Russland rausgeschmuggelt
und
landete über viele verschiedene Stationen, Deutschland, Frankreich, und landete dann schließlich in diesem Keller unter der russisch-orthodoxen Kirche.
Wie, und da liegt das immer noch? Anstatt dass man könnte es doch ausstellen. Da könnte man.
Ich habe dann immer gesagt,
Geld einnehmen, braucht ihr
das
doch.
Das ist ja großartig. Macht doch daraus ein Museum.
Ja.
Und die haben dann zu uns gesagt, ja, das würden wir sehr gerne, aber wir haben kein Geld. Also man braucht, also die haben mit welchen Konservatoren geredet. Die Konservatoren haben gesagt, diese Gewänder sind historisch so wichtig, einzigartig, die muss man unter ganz bestimmten Bedingungen aufbewahren. Ja. Das ist alles sehr teuer. Man braucht Konservatoren, man braucht Räume, man braucht Licht, man braucht alles Mögliche. Und ich habe dann gedacht, vielleicht findest du jemals in deinem Leben irgendeinen Sponsoren, der dann sagt, ja, finde ich toll, würde ich gerne machen, aber mir ist nie einer über den Weg gelaufen. Ja.
Also, okay, ein Aufruf an die Hörerschaft.
Ich hatte mal, das ist aber, ich hatte mal Kontakt zur russischen Gemeinde in Deutschland, die haben so ein gewisses Interesse angemeldet, das hat sich dann aber keiner mehr drum gekümmert, aber wie gesagt, also das ist da unten in dem Keller, deswegen ist dieses Gebäude so interessant, aber jetzt ist in diesem Gebäude noch etwas ganz anderes. Eine amerikanische Firma hat in diesem Gebäude Zimmer bekommen und die haben dort eine katholische KI eingerichtet, also ein Zentrum für künstliche Intelligenz. Die entwickeln dort also künstliche Intelligenz auf katholisch. Das ist
haben wir ja letztes Mal, glaube ich, drüber gesprochen. Genau, genau. Dass die da so ihre Inhalte reinpacken und dann gucken wir mal, was rauskommt. Finde ich ein
bisschen. Das ist also ganz interessant, weil die scannen Dokumente, die bereiten die auf, die machen also, bereiten sich auch Fragen vor, die also katholische Christen auf der ganzen Welt haben. Gibt es Jesus? Gibt es eine Auferstehung? Was ist Ostern? Und die arbeiten da. Und das finde ich ganz interessant. Und das ist ausgerechnet in diesen seltsamen, rätselhaften Gebäuden des
den alten Zarenklamotten.
Genau. Die
vor sich hin gammeln und auch nicht besser werden.
Nein, die gammeln nicht. Also da muss ich die Leute in Schutz nehmen. Das ist also alles ganz gut organisiert. Okay. Es wäre nur, das könnte man, also ich denke mal, man müsste das irgendwann mal in der Öffentlichkeit zugänglich machen, weil es ist wirklich ein Zeitdokument. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es in Rom in Kellern noch solche Schätze gibt.
Also, ja, ich möchte gar nicht wissen, was in Rom alles in den Kellern rumliegt. Also wenn du durch Rom läufst, dann denkst du in jeder Ecke, was ist denn hier alles passiert mal irgendwann? Stell dir mal vor, man könnte so eine Zeitreise machen. Man würde durch diese Straßen gehen und könnte einfach so mal 100 Jahre zurück, 200 Jahre und immer so weiter. Das wäre so spannend.
Ja, das ich weiß. Ich finde es auch ganz faszinierend. Also ich finde, einer der faszinierendsten Orte in Rom ist der Titusbogen am Forum Romanum. Da siehst du, dass die römischen Soldaten nach der Eroberung und Zerstörung Jerusalems die Schätze aus dem Tempel nach Rom gebracht haben, also den berühmten siebenarmigen Leuchter, die Menora, aber auch die 10 Gebote, die hat ja Gott mit seinem Finger in Steintafeln geritzt. Ach, und die wurden Gott, dann.
War das nicht Moses?
Nein, Moses hat sie geschenkt bekommen.
Aha.
Auf dem Sinai hat Gott die Steintafeln, in die er die 10 Gebote geritzt hat, Moses gegeben. Und Moses hat sie dann runterbringen wollen zum Volk Israel. Die beteten da aber gerade mal einen anderen Gott an und deswegen war Moses stinkesauer.
Aber ganz kurz nochmal, das heißt, Gott hat einen Finger?
Genau, Gott hat mindestens einen
Finger. Ist Gott nicht irgendwie so eine Masse, Wolke, irgendwas? Doch,
also
Gott
kann, Gott oder alles. Kann Gott ist alles. Gott kann zumindest irgendwas in Steintafeln ritzen.
Ja, also, genau. Vielleicht ja auch mit so einem Laserstrahl.
Auf jeden Fall. Ja. Und diese 10 Gebote sind, also die die Bundeslade, in der die 10 Gebote aufbewahrt worden sind, offensichtlich, wenn man diesem Titusbogen glauben darf, irgendwo nach Rom gekommen und irgendwann irgendwo hier aufbewahrt. Und das wäre natürlich, ich weiß, das ist so ein Steven Spielberg-Ding, also so Indiana Jones-mäßig, aber das ist ja genau so. Man könnte also sich mal überlegen, wo kann die in Rom geblieben sein? Wo könnte
so die eigentlich Brown sein? Eher so. Dan Brown, ja, genau. Und dann spielt irgendwie Tom Hanks die Hauptrolle und sucht, buddelt dann da rum, obwohl jetzt müsste doch Indiana Jones sein. Ja, also Harrison
Ford, ja, genau,
egal. Also du sagst, die liegen da irgendwo, also man behauptet, die liegen da irgendwo, diese 10 Gebote, aber keiner weiß wo.
Ja, es gibt also die Theorie, dass man sagt, wo sind die eigentlich geblieben? Also sicher ist, die Römer haben den Tempel geplündert. Sicher ist, sie haben die Schätze, das sieht man, auf dem Titusburg nach Rom gebracht. Aber was daraus geworden ist, das weiß niemand. Aber es gibt natürlich Vermutungen. Also eine ganz tolle Vermutung, die zeige ich dir das nächste Mal. Die betrifft eine ganz tolle Statue, den Boxer. Wenn du in das Museum gehst, direkt neben dem Hauptbahnhof, dem ehemaligen Palazzo Massimo, da siehst du eine wunderschöne Bronzestatue, sehr groß, die zeigt einen Boxer nach dem Kampf. Also die ist wirklich anrührend, weil die so menschlich ist, weil die so, das ist jetzt nicht so, wie du das vorstellst, das ist nicht so irgendwas Fieses, sondern so eine... Das ist nicht
Rocky 3 oder was?
Nein, nein, das ist nicht Rocky, sondern das ist so Rocky, wenn er nachdenklich ist und über... Die Schmerzen also, nachdenkt, okay, über seinen Kampf.
Also Rocky von Rodin gemeißelt.
Genau.
Als der Denker.
Genau. Und diese Boxerstatue, die haben die Menschen in Rom ganz offensichtlich über viele, viele Jahrhunderte wirklich verehrt. Also die haben die als ein Teil von ihrer Stadt, von ihrer Identität gesehen. Und als dann die bösen Truppen aus dem Norden kamen, also die ersten Goten, die Stadt geplündert haben, haben die diese Statue eingemauert. Aus Angst, dass sie beschädigt werden konnte. Und erst weit über 1.500 Jahre später hat man unterirdisch bei einem Bau eines großen Gebäudes diese Zelle gefunden, in der diese riesige Bronzestatue eingemauert war, weil die Menschen sie schützen wollten, dass sie eingeschmolzen werden konnte von den Goten. Und deswegen gibt es die Theorie, dass man sagt, naja, die wirklich wichtigsten Schätze, die es in Rom gegeben hat, also zum Beispiel die Bundeslade oder vielleicht auch, also diese Theorie gibt es auch, dass ein Teil der Arche Noah, des Holzes der Arche Noah, nach Rom gekommen ist.
Ach, ihr wollt auch alles haben, ne? Also alles, also das ist ja nicht zu fassen. Alles soll in Rom sein.
Naja, also das lag schlicht und einfach daran, dass die Päpste viele tausend Jahre lang sehr mächtig und sehr reich waren und natürlich mit dem Thema Religion enger verbunden als ein Kaiser.
Das stimmt, ja. Und ja, die finden die 10 Gebote, dann steht da was völlig anderes drauf.
Das wäre ein Problem.
Das wäre lustig.
Das wäre sogar ein sehr großes Problem. Aber wie gesagt, ich fürchte, na gut, also wir könnten mal so eine Schatzsuche-Podcast
so machen.
Oh, oder eine Schatzsuchtour in Rom machen und sagen, wir gehen mal also an die Orte, wo Schätze entweder gefunden wurden, also Schätze, die es wirklich gab, oder Schätze, wo man glaubt, dass es dort noch.
Und dann darf jeder mal ein bisschen buddeln.
Ja, wir könnten zum Beispiel es gibt in Rom eine Tür in eine andere Welt, das ist eine Steintür, die hat Christina von Schweden, die war sicher, dass wenn man durch diese Tür geht, man in eine andere Welt kommt. Da könnten wir zum Beispiel auch vorbeigehen.
Und dann mal gucken, wie es in einer anderen Welt ist.
Ob dann jemand da durchgeht und ob der auch wiederkommt. Also mal gucken. Also,
das ist aber blöd, wenn wir mit so einer Reisegruppe von 30 Leuten losfahren, dann sind am Ende noch 20 da, weil die alle durch die Tür gegangen sind.
Das wäre natürlich, ich glaube, dann kommen wir in die Zeitung, wenn wir das schaffen.
Ja, aber nicht so richtig positiv. Nee, das lassen wir, glaube ich, mal lieber.
Ja, wir kriegen dann irgendwelche Briefe und sagen, wo ist eigentlich meine Mutter geblieben oder meine Tochter? Oder
ich hab, am Wochenende hat mir ein Lehrer, der so Menschen mit Behinderung unterrichtet, so eine Sonderpädagogikschule, die haben Ausflug gemacht mit 20 Kindern zu irgendeinem Weihnachtsmarkt, die sind da rumgelaufen und so weiter, alles wunderbar. Dann sind sie wieder zurückgefahren, kamen die Kinder wieder raus, dann waren es 21. Das war ein bisschen blöd. Da war große Panik, also erstmal, dass man es nicht gemerkt hat und zeitgleich ist dann eine Mutter auf diesem Weihnachtsmarkt durchgedreht, weil ihr Kind weg war. Das Kind hat gesehen, oh, eine lustige Gruppe, gehe ich mal mit, steige ich mal mit in den Bus, fahre mal 30 Kilometer nach Hannover oder wo der wohnte. Und
das ist ja super. Das ist dann so die Vermehrung. Also das könnte natürlich auch sein, dass wenn wir mit der Gruppe zu der Tür gehen und wir kommen mit 30 Leuten dahin und wir gehen mit 35 da weg, weil die aus der Tür alle rausgekommen sind.
Die kommen aus dem anderen Jahrhundert oder so. Stell dir das
vor. Die meisten sind verschwunden so 1650.
Dann kommen die so aus. Es gab mal so eine Serie, da kamen aus so einem Zeitloch immer Menschen, entweder aus der Steinzeit oder auch aus dem Mittelalter, und die waren dann auf einmal in der Gegenwart und mussten da klarkommen. Stell dir mal vor, da haben wir auf einmal so noch 10 Leute aus dem 16. Jahrhundert, müssen wir denen erstmal die Welt erklären.
Das fände ich ganz interessant.
Also wenn du, dann so könntest, du nimmst die aber zu Hause auf, dann alle bei dir.
Ja, also
ich muss Platz ja zurückfliegen.
Ja, wir besorgen denen dann ein Hotelzimmer. Oder wir bringen die gleich. Also, und wie gesagt, und wir können eine Gruseltour machen, weil es gibt so ein paar andere gruselige Geschichten. Das habe ich dir schon mal erzählt. Es gibt diesen tollen Lebensmittelladen direkt neben dem Pantheon.
Oh, den hast du mir gezeigt sogar, wo der Schlachter immer die Leute weggemessert hat.
Genau, da hat man
wieder Frischfleisch.
Genau, da hat man im 16. Jahrhundert rausgefunden, dass die ganz Rom kaufte da seine Würste ein, weil die so lecker waren. Bis man ausstellte, dass dieser Besitzer von diesem Lebensmittelladen immer dicke Touristen in sein Hinterzimmer lockte, die dann schlachtete und daraus Würste machte. Es gibt, also ich habe schon gerade darüber nachgedacht, es gibt jede Menge Geistergeschichten in Rom, die mit dem Vatikan verbunden sind. Päpste durch die Gegend geistern, Kardinäle, die hingerichtet worden sind. Da müssen wir die Engelsburg, da gibt es ganz viele Geistergeschichten. Wir können eine Geistertour machen. Also,
andere gehen in die Geisterbahn, wir machen eine Geistertour.
Ja, genau.
Aber also, wo sollen wir die Zeit denn hernehmen für all das?
Also es gibt ein ganz tolles Bett in Rom.
Aha.
Das zeige ich dir dann auch. Das ist insofern klasse in einem alten Palast. Und ein Teil davon ist ein Museum, ein Teil davon ist privat. Wir müssen in den privaten Teil, weil natürlich. Die Besitzer, die dort wohnen, die sagen immer, es gibt ein Bett im zweiten Stock. Das machen wir auch immer neu. Und alle 2 Wochen ist es eingedrückt, weil ein Geist sich da drauf gesetzt und da drin geschlafen hat. Und wir müssen das dann immer wieder neu machen, weil immer jemand, der unsichtbar ist, sich alle 2 Wochen dort eine Nacht verbringt.
Haben die mal eine Kamera aufgestellt?
Nee, das war eine gute Idee. Vielleicht geben wir denen mal den Tipp.
Ja, also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie da vielleicht selber drauf gekommen sind, aber nicht, dass das Geschäftsmodell dann kaputt ist.
Ja, gut.
Bei dir ist was los. Bei mir ist nicht so viel los wie bei dir.
Ja, wir müssten eigentlich mal über Opus Dei noch sprechen, wenn wir schon
Unbedingt. Der Papst hat irgendjemand empfangen, habe ich diese Woche gelesen. So einen Journalisten, der über Opus Dei ein Buch geschrieben hat. Das sollten wir mal besprechen.
Das ist eigentlich eine gute Idee, nur das können wir nicht mehr heute machen, weil
wir sind schon wieder drüber.
Wir sind deutlich drüber.
Ja.
Ja, aber deswegen würde ich sagen, machen wir das doch das nächste Mal. Geister, Opus Dei.
Genau, Hörerinnenfragen habe ich auch natürlich mal wieder.
Da gibt es ja bei Opus Dei diese Opus Dei-Gruselfilme, wo Opus Dei andere Leute metzeln. Dann können wir mal darüber reden, wie das mit Opus Dei ist. Ich war mal bei Opus Dei, das kann ich dir auch erzählen. Mhm. Ich kenne auch Leute von Opus Dei. Das ist ja eine gute Idee. Aber jetzt möchte ich nochmal alle neuen Hörerinnen und Hörer begrüßen. Ich weiß, dass wir ganz viele neue haben. Schön, dass ihr da seid, und wie gesagt, alle die immer wieder sich melden und sagen, was die Reisen angeht, wir werden das bald mal ankündigen, wir bereiten das gerade vor, wir können das aber erst dann wirklich auch ankündigen, wenn wir sicher sind, wann und wie und wo das ist, damit sie sich auch diese Termine freihalten können. Sobald wir sicher sind, sagen wir euch Bescheid.
Und vor September wird es ja nichts werden, denke ich mal. Ne? Erstmal im August ist es noch viel zu heiß und wir machen 2. Halbjahr. So ab September bis Dezember in dem Rahmen wird was passieren. Eieiei, das wird aufregend.
Ich freue mich auf die nächste Woche.
Ebenso. Und bleib tapfer und erzähl mir nächste Woche neue Geschichten.
Alles Gute, meine Liebe. Mach's gut. Ciao, ciao.
Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.
Danke, tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen.
Ton und Schnitt Valentin Röwenstrunk.
Aufnahme und Postproduktion das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin.
Redaktion Kerstin Englisch.
Ausführender Produzent Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.